NZZ-Akzent.
Da muss man sich vorstellen, in diesem Waggon, was da passiert ist, oder nach den 3 Tagen. Das ist
1944. Alfred und sein kleiner Bruder Rudolf Popper sitzen eingepfercht in einem Eisenbahnwagen. Es stinkt, weil der 12-Jährige und der 10-Jährige seit 3 Tagen ununterbrochen mit einem Haufen anderer zu Tode verängstigter Menschen ununterbrochen unterwegs sind.
Jetzt sind Frauen, Kinder, Alte, Junge, alles zusammen. Einige sind sogar gestorben, die Ältesten, die ganz Alten.
Und dann plötzlich halten sie an. Und zum ersten Mal seit 3 Tagen wird das Tor geöffnet. Das Tor nach Auschwitz. Und dann geht alles ganz schnell.
Zustand, raus, ja, an die Rampe, auf die Rampe. Jetzt weiß man nicht, was da los ist. Das ist Scheinwerfer, Hunde, Geschrei und so, Schläge und so. Alles lassen da in.
So wie Alfred Popper das hier erzählt, da wird es einem unangenehm zumute. Simon, ich glaube, dir geht es auch so.
Ja, es ist vor allem extrem berührend, wenn man diese Geschichten hört. Man kann sich gar nicht vorstellen, was diese beiden Brüder damals zusammen durchgemacht haben im Holocaust. Sie gehören heute zu den allerletzten, die überhaupt noch davon erzählen können. Sie waren ja 10 und 12 Jahre alt, sie haben alles bewusst erlebt. Und weil sie eben auch die letzten Zeugen sind, wollen sie auch unbedingt noch davon erzählen, wollen davon Zeugnis ableben, damit die Nachwelt das nie vergisst. Und sie wollen auch davon erzählen, obwohl es Elemente an dieser Geschichte gibt, die sie beschämen, vielleicht sogar auch voreinander.
Alfred und Rudolf Popper haben nie vergessen, was ihnen im Holocaust angetan wurde. Und sie wollen das auch gar nicht, wie Redaktor Simon Haley erzählt. Ich bin Simon Schaffer. Am 27. Januar, vor genau 80 Jahren heute, wurde das KZ Auschwitz-Birkenau befreit. Das war da, wo Alfred und Rudolf Popper aus diesem Viehwagen-Waggon rausgetrieben wurden. Das ist lange her, 80 Jahre, aber eben auch nicht. Wie habt ihr sie heute getroffen? Wo war das?
Wir haben Alfred und Rudolf Popper in der Wohnung von Alfred getroffen. Er wohnt in Zürich. Wir saßen im Wohnzimmer, haben sehr lange miteinander gesprochen. Sie haben koscheres Gebäck aufgetischt und Kaffee. Zusammen mit meinem Kollegen Mark Tribelhorn auf der Couch. Und sie haben das erzählt. Das ist eigentlich ein surreales Setting, so in einer friedlichen Wohnung. Und dann hört man wirklich die schlimmsten Sachen, die abgründigsten Sachen.
Wo fangen wir an?
Ja, die Geschichte der beiden fängt an im Prag der 30er Jahre. Dort kommt Alfred 1932 zur Welt und Rudolf 1934. Beide Eltern können gut Deutsch, aber die Familiensprache ist Tschechisch. Sie ist eine jüdische Familie, aber sie leben ein sehr liberales Judentum. Sie essen nicht koscher, der Vater geht nur sehr selten in die Synagoge und die Mutter macht das auch ganz bewusst. Sie will die Kinder modern erziehen und sie hat auch Angst, dass den Juden schlimme Sachen passieren könnten. Darum versucht sie, die Kinder möglichst davor zu bewahren.
Ich kann sagen, ich habe keine glückliche Kindheit. Das hat sich natürlich vollkommen geändert. Im Jahre 1939.
1933 ist ja Hitler in Deutschland an die Macht gekommen. 6 Jahre später marschieren die Nazis in der Tschechoslowakei ein, eigentlich noch vor dem Anfang des Zweiten Weltkriegs. Und damit ändert sich auch für Rudolf und Alfred Popper alles. Sie hatten bis dahin eine glückliche Kindheit, aber nun müssen sie einen Judenstern tragen, dürfen nicht mehr Tram fahren, dürfen nicht mehr in die Schule. Es gibt Mobs von Hitler-Jugendlichen, die sie durch die Straßen jagen und sie mit Steinen bewerfen. Aber die Poppers können noch relativ lange in Prag bleiben, im Gegensatz zu anderen jüdischen Familien, die früher deportiert werden. Erst relativ spät, im Jahr 1943, kommen sie über Umwege ins KZ Auschwitz.
In den Güterwaggon eingestiegen und dann, ich habe gesehen, auch da ist mit Kreide geschrieben. Erfindergruppe, oder? Auf dem Waggon. Erfindergruppe.
Man hat jetzt auch gerade noch die Stimme von Rudolf Popper gehört, das erste Mal. Das Wort Erfindergruppe wurde auf den Eisenbahnen, eben Viehwagen, geschrieben, bevor sie weiter nach Osten, also nach Polen, Auschwitz gefahren wurden. Was ist das mit diesem Namen, mit der Erfindergruppe?
Ja, das haben die Brüder auch erst später verstanden, was es damit auf sich hatte. In diesem Wagen waren Leute, vor allem Männer, die für die Nazis kriegswichtig waren, die als wertvoll galten, weil sie bestimmte Kompetenzen hatten. Und dazu gehörte auch ihr Vater, weil ihr Vater hatte früher in Prag einen Betrieb, der in der Gärungsindustrie tätig war, und die Deutschen empfanden diesen Betrieb als sehr wichtig, und darum haben sie immer wieder Franz Popper, den Vater, um Rat gefragt. Mhm. Sie wurden auch deshalb so spät erst nach Osten deportiert, viel später als andere Juden aus Prag, und es hat ihnen dann auch das Leben gerettet, als sie in Auschwitz angekommen sind. Sie wurden da nicht der normalen Selektion unterworfen. Sie standen daneben, ein paar Meter entfernt, und haben diese Szenen beobachtet.
Und das macht dann den Unterschied für ihr Überleben, das erste Mal?
Ja, normalerweise werden Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren direkt getötet, ermordet. Aber weil man den Vater bei Laune halten will, wurden die Söhne nicht ermordet.
Es ist auch perfid, wirklich. Aber trotzdem, jetzt, sie sind im KZ.
Ja, weil sie noch relativ jung sind, kommen sie mit der Mutter zusammen zur Gruppe der Frauen. Dort müssen sie sich ausziehen, alle Haare werden geschoren, sie bekommen die berüchtigte Nummer tätowiert auf den Unterarm, und dann werden sie von der Mutter getrennt.
Okay, auf jeden Fall, die Mutter, die haben sie eigentlich verloren, die ist jetzt weg. Ist der Vater auch komplett außer Reichweite, oder was ist mit ihm?
Nein, sie können vorerst beim Vater bleiben, sie kommen in den Block 11 von Auschwitz, das ist der sogenannte Todesblock.
Und der Block, Todesblock 11, ist getrennt von Block 10. Und der Hof ist dort, wo die Menschen getötet haben, also durch Erschießen oder Erhängen. Am Galgen, nicht wahr?
Beides.
Es ist bitterkalt, es ist der Winter 1944, 1945. Der Vater meldet sich freiwillig zur Arbeit, weil er so hofft, dass er so seinen Söhnen besser helfen kann. Die Söhne wissen nie, ob der Vater am Abend zurückkommt oder ob er von den Nazis ermordet wird. Der Vater wird immer dünner und immer kränker, er wird immer apathischer.
Aber eben 44, 45, wir wissen das jetzt heute, das ist kurz vor Ende des Lagers, vor Ende des Krieges sogar, aber Sie wissen das ja drinnen noch nicht.
Nein, die Häftlinge wissen nicht, dass die Rettung nahe ist. Sie ahnen es vielleicht, ich weiß es nicht. Die Nazis, die wissen, dass die Rote Armee kommt, und so wird das Lager dann im Januar 1945 evakuiert und die Insassen werden auf Todesmärsche geschickt. Das Ziel des Marsches der Familie Popper ist Mauthausen, und der Vater schleppt sich mit seinen letzten Kräften auf diesem Marsch dahin.
Unser Vater ist dann im Totenmarsch, hat er müssen den Metallkoffer tragen von dem Bewacher mit Munition, noch zusätzlich. Er konnte nicht mehr genug laufen. Wir waren mit dem Bruder, war er immer an seiner Seite gewesen und haben wir immer Angst gehabt, dass er nicht mehr weiter kann und dass er erschossen wird.
Es ist Wahnsinn, er muss den Munitionskoffer seines potenziellen Mörders tragen. Wie überleben Sie diese Märsche? Sie sind ja unterernährt und völlig krank.
Die Kinder haben wahrscheinlich den Todesmarsch nur überlebt, weil der Vater gesagt hat, sie sollen zu einem Leiterwagen rübergehen, der da unbewacht rumstand. Sie sind dann in diesen Wagen reingekrochen. Es war Nacht, es war sehr kalt. Bevor sie eingeschlafen sind vor Erschöpfung, haben sie gemerkt, dass sie auf lauter Leichen liegen. Es war ein Wagen, in dem die Nazis die erschossenen Häftlinge hineingepackt haben. Und Alfred hat sogar noch gehört, dass nicht alle tot waren. Er hat noch gehört, wie einzelne Häftlinge gestöhnt haben im Todeskampf. Und da sind sie eingeschlafen, sie waren so erschöpft. Und als sie dann angekommen sind, waren sie schon in der nächsten Station und so haben sie den Marsch überlebt. Dann kommen sie in Mauthausen an. Sie hatten Glück gehabt, dass sie das bis dahin überlebt haben. Aber die Zeit in Mauthausen ist auch schrecklich. Als sie ankommen, werden sie zum Duschen geschickt und der ältere Bruder Alfred hat Todesängste, weil er weiß ja aus Auschwitz, was das bedeutet, wenn man zum Duschen geschickt wird. Es sind aber in Mauthausen keine Gaskammern, sondern richtige Duschen. Trotzdem sind die Verhältnisse furchtbar. Die Häftlinge leiden an Kälte, sie hungern. Es ist die Taktik der Nazis, die Menschen sterben zu lassen. Die Insassen essen Gras oder Kohle, weil sie sonst nichts zu essen haben. Und der Vater wird sehr schwer krank und die Brüder werden endgültig von ihm getrennt.
Also sie verlieren nicht nur den Vater, sie verlieren auch sich gegenseitig. Die Brüder werden getrennt. Was heißt das für sie? Wo kommen sie hin?
Sie kommen in unterschiedliche Bereiche des Lagers Mauthausen, aber wenigstens liegen diese Bereiche gleich nebeneinander.
Mauthausen ist alles aus Stein gebaut gewesen und alle Mauer und Wände sind aus Blöcken.
Rudolf ist da völlig verzweifelt und mit seinen knapp 11 Jahren völlig auf sich alleine gestellt.
Und dann haben wir meine Mithäftlinge haben mir gesagt, da ruft irgendwo sein Bruder.
Durch das Loch?
Durch das Loch. Und dann haben wir so einen Kontakt gehabt miteinander. Wenigstens das ist für mich eine große Erleichterung, dass ich wusste, dass er lebt noch und dass ich mit ihm reden kann.
Also sie finden einander irgendwie immer wieder.
Ja, aber Alfred ist zu diesem Zeitpunkt schon sehr krank, völlig abgemagert. Zum Glück bekommt der jüngere Bruder immer wieder ein bisschen Brot zugesteckt und das kann er mit seinem Bruder teilen durch dieses Loch in der Wand.
Durch die Wand.
Du hast mich eigentlich gerettet. Das muss ich noch. Aha, willst du noch weiterreden?
Ich hab ihn gerettet.
Also der kleine Bruder rettet hier den großen Bruder, oder?
Ja, so erzählen sie es, wobei das kommt eigentlich vor allem später, wo der kleine Bruder den großen Bruder rettet.
Okay, wie?
Der kleine Bruder kommt in das sogenannte Sanitätslager. Das klingt besser, als es ist. Das ist der Ort, wo die sterbenden Häftlinge hingebracht werden. Und das ist insofern ein Glück, als da die Nazis sich nicht reingetrauen, weil sie Angst haben vor Infektionen. Und da haben die Häftlinge eine gewisse Freiheit. Und es gelingt dann Rudolf dafür zu sorgen, dass auch sein größerer Bruder dahin kommen kann. Und da sind sie in relativer Sicherheit. Sie werden von tschechischen Mithäftlingen unter ihre Fittiche genommen. Die kümmern sich um sie und schauen, dass sie ab und zu eine Kartoffel bekommen. Und so können sie da überleben.
Sie verstecken sich unter den Kranken.
Und den Sterbenden. Und am 6. Mai 1945 wird das KZ Mauthausen dann von den Amerikanern befreit. Das ist das allerletzte Konzentrationslager, das befreit wird. Nur zwei Tage später ist der Krieg dann zu Ende und Nazi-Deutschland kapituliert.
Die zwei haben das, was wir Hölle nennen würden, überlebt. Was tut man danach? Vor allem, wenn man 12, 13 Jahre alt ist.
Sie kommen mit anderen KZ-Überlebenden zurück nach Prag. Die Alliierten haben diesen Rückreise organisiert, aber glücklich sind die beiden Jungen natürlich nicht. Sie landen im Waisenhaus, werden dort sehr schlecht behandelt und landen wieder hinter Mauern.
Geschickt, oder? Da sind wir wieder eingesperrt gewesen unter hohen Mauern, sind wir wieder im Waisenhaus. Mein Bruder, der ist schwer angeschlagen, auch geistig.
Die beiden Brüder sind unglaublich traumatisiert. Ja. Es geht ihnen auch körperlich und psychisch natürlich sehr schlecht. Niemand interessiert sich für ihr Schicksal. Muss ich auch vorstellen, dass in der tschechoslowakischen Gesellschaft der Nachkriegszeit auch viele Leute viele Probleme hatten und sich vielleicht und keine Zeit hatten, sich um zwei Jugendliche, zwei Kinder zu kümmern. Mhm. Aber wenigstens das, eines Tages stirbt plötzlich ihre Mutter im Waisenhaus.
Die Mutter hat überlebt?
Ja, zum Glück.
Wie?
Sie kam in eine Munitionsfabrik, hat dort Munition herstellen müssen für die Nazis, hatte aber einen schweren Unfall. Sie war so übermüdet, dass ihre Haare in eine Maschine gerieten. Und um sich zu retten, musste sie den Kopf zurückreißen und wurde durch das fast skalpiert. Sie wurde schwerst verletzt und ist natürlich auch extrem schwer traumatisiert von den ganzen Erfahrungen.
Okay. Wenn ein Wunder geschieht, die Mutter hat doch überlebt, der Vater auch nicht?
Nein, der Vater hat leider nicht überlebt. Wie die Söhne im Nachhinein erfahren haben, ist er im März 1945, also kurz vor der Befreiung, in Mauthausen gestorben. Kurz vor seinem Tod hat er noch einen Brief bekommen von seinen Söhnen. Es ist ihnen gelungen, ihm einen Brief zu schicken. Mhm. Und Häftlinge, die das erlebt haben, haben ihnen später erzählt, dass der Vater vor Freude geweint hat, dass wenigstens seine beiden Söhne noch am Leben waren.
Wie leben jetzt also die beiden Brüder und mit ihrer Mutter dann zusammen? Wie leben sie weiter?
Ja, sie richten sich dann notdürftig in den Räumen des ehemaligen Laboratoriums ein. Es ist aber keine glückliche Zeit. Es ist dann der Kommunismus in der Tschechoslowakei an der Macht. Es gibt auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel Antisemitismus in der Tschechoslowakei.
Es geht also weiter.
Es geht also so, ja, nicht ganz so schlimm wie vorher mit Vernichtung, aber doch mit sehr viel Antisemitismus. Einer der Brüder darf auch nicht studieren, weil er Jude ist. Aber sie bauen sich ein Leben auf, bis 1968 der Prager Frühling kommt, die Niederschlagung dieser Reformbewegung durch die Sowjets.
Also sie waren doch 20 Jahre dann doch da noch?
Ja, fast mehr als 20 Jahre noch, 23 Jahre. Und da fliehen sie in die Schweiz bis heute.
Die beiden Männer sind jetzt 90, 92. Es wurde schon angetönt, da ist immer noch Scham, da sind Schuldgefühle. Was haben Sie darüber gesagt?
Ja, das sind wahrscheinlich wie zwei unterschiedliche Emotionen, die auch nicht beide Brüder gleich erleben. Das mit der Scham, das hat vor allem Rudolf, der jüngere Bruder, gesagt. Er hat sich da vor allem an eine Szene erinnert, als sein Onkel von einem SS-Offizier zusammengeschlagen wurde und niemand hat dem Onkel geholfen. Und dieser doch noch relativ kleine Junge stand daneben und hat sich gefragt, wieso hilft niemand meinem Onkel in dieser schrecklichen Situation? Und dieses Gefühl der Scham, so sagt er, hat er bis heute irgendwie in sich drin. Scham darüber, dass sich die Juden nicht gewehrt haben, obwohl sie eigentlich klar ist, dass sie sich nicht haben wehren können in dieser Situation, aber trotzdem ist es dieses Gefühl der Scham bei ihm da. Aber es ist natürlich auch eine Art von Wut, dass die Welt zugeschaut hat und niemand den Juden geholfen hat. Und dann gibt es aber eben auch ein Gefühl der Schuld, überlebt zu haben. Wir haben schon mit vielen Holocaust-Überlebenden gesprochen und dieses Gefühl ist bei vielen da. Mhm. Sie konnten dieses Gefühl auch nicht richtig verarbeiten. Ihr Cousin war auch bei ihnen in Mauthausen und er ist gestorben. Und sie haben sich immer gefragt, wieso haben wir überlebt, wieso hat er nicht überlebt.
Aber jeder ist gezeichnet, oder? Ja. Mehr oder weniger.
Und haben Sie untereinander, so von Bruder zu Bruder, über das gesprochen, oder?
Nein, wir reden darüber nichts. Kaum, oder?
Ja, also sie haben es zusammen erlebt, aber sie sprachen danach nicht mehr in Kost darüber.
Wir sind das erste Mal da, wo wir zusammen da über das berichten. Weil wir sind nie zusammen, wir haben nie darüber gesprochen.
Ja. Sie haben nie darüber gesprochen, miteinander.
Ich stelle mir vor, dass es schlicht zu schmerzhaft ist, über diese Erfahrung zu sprechen. Und vielleicht ist es auch gar nicht nötig, so wie Alfred sagt.
Ich weiß es nicht, aber aus meiner Sicht, wenn ich zum Beispiel mit dem Überlebenden rede, dann nehme ich an, jeder hat das erlebt und ich muss ihm nicht irgendetwas erklären und er muss mich auch nicht etwas erklären. Oh. Weil für uns ist es ein Schicksal, selbstverständlich. Also das haben wir. Und wir reden nicht darüber.
Und Sie haben nie das Gefühl gehabt, dass vielleicht das Reden irgendwie die Wunden heilen könnte, oder?
Ich hab dich auch nicht gefragt über deine Gefühle eigentlich, oder? Weil, ja, er hat auch, du hast mir auch wieder nicht gesagt, dass, ob du gewisse Bedürfnisse hattest, über etwas zu reden oder nicht.
Ich habe das Gefühl immer gehabt, ich muss mit dem fertig werden, irgendwie.
Wovon? Alleine?
Ja. Er hat ihn nie gefragt, aber es war auch kein Bedürfnis. Ich glaube, wir stoßen dann Grenzen auch ein bisschen, oder? Das wissen, glaube ich, nur die beiden.
Ja, ich glaube, wir können uns schlicht nicht vorstellen, wie es ist, wenn man so etwas durchmachen musste. All diese Ängste und eben diese schrecklichen Erlebnisse.
Sie wollten ja lange eben in dem Fall nicht darüber sprechen, vor allem miteinander. Jetzt haben Sie es doch getan. Sie haben mit euch beiden gesprochen. Warum jetzt heute?
Weil es Ihnen einfach sehr wichtig ist, dass die Erinnerung an den Holocaust nicht verloren geht. Sie gehören zu den letzten Zeugen, die berichten können. Und es gibt ja nichts Eindrücklicheres als Zeugnisse von Menschen, die etwas wirklich erlebt haben. Wir können das danach in den Büchern nachlesen. Mhm. Das wird man auch in 300 Jahren noch nachlesen können. Aber es wird niemand mehr da sein, der berichten kann, wie es wirklich war damals, wie es sich angefühlt hat. Und es ist Ihnen auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, wie schnell es auch gehen kann, wie schnell eine Gesellschaft sich verändern kann zum Schlechten, wie Sie es erlebt haben in den 30er Jahren und wie schnell ein Zivilisationsbruch wie die Shoah passieren kann.
Ich danke dir, Simon, warst du da, hast du erzählt und auch den beiden natürlich, dass wir diese Töne nutzen durften.
Ich danke auch.
Das war unser Akzent. Mein Name ist Simon Schaffer und ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.